Wir haben gerade etwas von der Bergung gesungen, die wir in Jesus Christus haben. Und das hebräische Wort für Glauben, Vertrauen, heißt eigentlich sich bergen an dem lebendigen Gott. So übersetzt es auch Martin Buber immer wieder in feiner Weise. Von dieser Zuflucht, die wir bei dem Vater haben, durch Jesus Christus, seinen Sohn, lesen wir zunächst einmal als Motto über dieser Stunde aus 5. Mose 33. Und zwar aus dem Segen Assas. Ich möchte doch den ganzen Segensspruch einmal lesen. 5. Mose 33, 24 und folgende. Und von Assa sprach er, gesegnet an Söhnen sei Assa, er sei wohlgefällig seinen Brüdern, und er tauche in Öl seinen Fuß. Eisen und Erz seien deine Riegel, und wie deine Tage, so sei deine Kraft. Das ist ja ein Wort, das schon vielen Gotteskindern zur Hilfe geworden ist in ihrem ermüdenden Alltag. Keiner ist wie der Gott. Es gibt viele Götter, Götter der Finsternis, die über diese Nationen herrschen. Es gibt nur einen El, nur einen Gott. Keiner ist wie der Gott Jeschuruns, der auf den Himmeln einherfährt zu deiner Hilfe und in seiner Hoheit auf den Wolken. Und nun kommt ein wunderbares Wort. Deine Wohnung ist der Gott der Urzeit. Oder deine Wohnung ist der ewige Gott. Und unter dir sind ewige Arme ausgebreitet. Und er vertreibt vor dir den Feind und sprich, vertilge. Unter dir sind ewige Arme ausgebreitet. Es sind die Arme des Vaters, der den verlorenen Sohn, diesen Lumpen, diesen verdreckten und gemeinen Kerl, an seine Brust schließt. Der ihn ausstattet mit dem Siegelring der Vollmacht, mit den Sandalen der Freiheit, mit dem Feierkleid der Herrlichkeit und ihn bevorrechtet mit dem Freudenfest der Liebe. Mit einem Kuss der Liebe hat er ihn begrüßt. Zuflucht ist immer verbunden mit Flucht. Wir werden dann noch kurz darauf zu sprechen kommen. Also noch einmal dieses feine Wort. Hoffentlich gilt es auch für uns. Deine Wohnung ist der Gott der Urzeit, der Gott der Ewigkeiten, der ewige Gott. Und unter dir sind ewige Arme ausgebreitet. Das solltest du dir merken, wenn du das Gefühl hast, dass du in einem bodenlosen Abgrund zu stürzen meinst. Unter dir sind ewige Arme ausgebreitet, die dich fangen. Vielleicht habt ihr schon einmal so etwas gesehen im Zirkus, wenn dort oben die Trapezkünstler ihre tollen Nummern vorführen. Wenn sie klug genug sind, dann spannen sie sich ein Netz. Wenn sie einmal das Ziel verfehlen, dass sie dann aufgefangen werden von diesem Netz. Wir haben ein solches Sicherheitsnetz, das uns hält, wenn wir stürzen. Unter dir sind ewige Arme ausgebreitet. Wir haben Zuflucht bei dem Gott der Herrlichkeit. Und er vertreibt vor dir den Feind und spricht vertilge. Und Israel wohnt sicher, abgesondert der Quell Jakobs, in einem Lande von Korn und Moss, und sein Himmel träufelt Tau. Glückselig bist du, Israel. Wer ist wie du ein Volk, gerettet durch Jehova, den Schild deiner Hilfe und der das Schwert deiner Hoheit ist? Und es werden dir schmeicheln deine Feinde, und du wirst einherschreiten auf ihren Höhen. Ich möchte heute Morgen ein Zeugnis geben aus der Bibel über die Zuflucht, die wir bei dem lebendigen Gott haben. Und ich habe schon angedeutet, auch im deutschen Worte Zuflucht steckt ja Flucht. Ehe wir Zuflucht finden bei dem lebendigen Gott, sind wir meistens Menschen, die sich in irgendeiner Weise auf der Flucht vor Gott befinden, so wie es ja der verlorene Sohn auch war. Nebenbei gesagt, es ist ja nicht der verlorene Sohn, sondern es ist der gefundene Sohn. Der eigentlich verlorene Sohn, das ist der Ältere, der dort draußen auf dem Felde steht und der mit seinem Vater zürnt, weil sein Vater so barmherzig ist. Und weil er die Frömmigkeit des Selbstgerechten nicht belohnt, wie er es meint. Und weil er Gnade und Barmherzigkeit ergehen lässt, die voraussetzungslos ist. So ist bei diesem Manne aus der Flucht die Zuflucht geworden. Wir kennen ja viele solcher Gestalten aus der Bibel, wie etwa einem Kain, der mit dem Zeichen Gottes auf die Flucht geht, jenen ersten Mörder. Wir kennen den Propheten Jona, der als Prophet seiner Aufgabe entflieht, weil er meint, er müsse sich opfern für Israel. Jener Jona, der fliehen will, bis ans äußerste Ende der Erde, das damals bekannt war, bis nach Tarsis in Spanien. Und wir wissen, dass jeder Gottesmann einmal von diesem Problem befasst war. Denken wir nur an den großen König David und an seinen Psalm, der von den Möglichkeiten der Flucht berichtet. Psalm 139, Jehova, du hast mich erforscht und erkannt. Du kennst mein Sitzen und mein Aufstehen. Du verstehst meine Gedanken von Ferne. Du sichtest mein Wandeln und mein Liegen. Du bist vertraut mit allen meinen Wegen. Denn das Wort ist noch nicht auf meiner Zunge. Siehe, Jehova, da kennst du es schon. Da weißt du es ganz. Von hinten und von vorn hast du mich eingeengt und auf mich gelegt, deine Hand. Eine schwere Hand, eine drückende Hand, eine einengende Hand, eine Hand, die uns keine Flucht gestattet, aber eine schwere Hand Gottes, die dann, wenn wir uns unter dieser Hand beugen, zur Segenshand wird. Der uns seine Hand aufs Haupt legt und uns segnet, dass wir wieder lebendig werden. Kenntnis zu wunderbar für mich, zu hoch, ich vermag sie nicht zu erfassen. Wohin sollte ich fliehen vor deinem Geiste? Wohin flüchten vor deinem Angesicht? Führe ich auf zum Himmel, du bist dort. Bettete ich mich im Totenreich, siehe, du bist dort. Nehme ich Flügel der Morgenröte, das heißt, flöge ich mit Lichtgeschwindigkeit, ließe ich mich nieder am äußersten Ende des Meeres, auch dort würde deine Hand mich leiten, deine Rechte mich erfassen. Spräche ich, nur Finsternis möge mich umhüllen und Nacht werde das Licht um mich her. Auch Finsternis würde vor dir nicht verfinstern und die Nacht würde leuchten wie der Tag, die Finsternis wäre wie das Licht. Das ist ein Mann, der die Flucht erwogen hat, der vielleicht einmal Flüchtling war vor dem lebendigen Gott, der diese Situation kannte und der es erlebt hat, letzten Endes holt uns Gott ein. Gott ist dort, wohin wir auch fliehen mögen. Und wenn wir in Urlaub fahren und wir meinen, wir könnten einmal Urlaub machen ohne Gott und uns mal von der Frömmigkeit erholen, da nehmen wir erstens einmal uns selbst mit all unseren negativen Charakterzügen, und wir nehmen Gott mit. Gott ist dort. Hebräer 11, 15 steht einmal das Wort, wenn sie hätten weichen wollen, sie hätten Zeit genug gehabt, zurückzukehren in ein Leben ohne Gott. Und das sagt dir einmal Gott, wenn du dich darüber beschwerst, dass du immer so fromm sein musst. Du musst nicht. Du hättest Zeit genug gehabt, zurückzukehren. Aber wer das erlebt hat, dass dieser Gott unsere Flucht zu einer Zuflucht macht, zu einer Bergung, zu einer Sicherung, sodass wir uns am Herzen des Vaters wiederfinden, der verzichtet auf die Flucht. Bei dem wird jegliche Flucht umgewandelt in Zuflucht zu dem lebendigen Gott. Und deshalb betet David am Ende dieses Psalms in Vers 23 und 24, erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne meine Gedanken und sieh, ob ein Weg der Mühsal bei mir ist und leite mich auf ewigem Wege. Wenn wir das einmal erlebt haben, dann wird aus unserer mürrischen, gesetzlichen, miesepetrischen Frömmigkeit eine glückselige Frömmigkeit. Weil wir dann heimgefunden haben ans Herz dessen, der sich selbst der glückselige Gott nennt. Der sogenannte verlorene Sohn ist von seinem Vater nie mehr weggegangen. Während der ältere, gesetzliche Sohn, der nie von seinem Vater weggegangen ist, im Hause seines Vaters verloren ging. Welche Tragödie! Flucht und Zuflucht. Über die Zuflucht ganz kurz noch zwei Worte aus dem Psalmen, wo von einem Zufluchtsort die Rede ist, einem Zufluchtsort, an dem Jubel der Rettung erschallt. Rettungsjubel, wo auch etwas zu spüren ist von dieser Glückseligkeit bei Gott und in Gott. Wir schlagen zunächst einmal auf Psalm 27, Vers 4 bis 6. Eines habe ich von Jehova erbeten, nach diesem will ich trachten, zu wohnen im Hause Jehovas alle Tage meines Lebens, um anzuschauen die Lieblichkeiten Jehovas und nach ihm zu forschen in seinem Tempel. Anschauen und forschen. Anschauen das Bild Christi und auf diese Weise umgewandelt werden in seine Herrlichkeit von Klarheit zu Klarheit und dann in der Lage sein, etwas von der Herrlichkeit des Bildes Christi wiederzuspiegeln. Wieder zu strahlen, wie jener Moses, auf dessen Angesicht etwas von der Klarheit der Herrlichkeit war, als er von dem Berge Sinai herabstieg. Denn, und nun kommt das Wort, er wird mich bergen in seiner Hütte am Tage des Übels. Er wird mich verbergen in dem Verborgenen seines Zeltes. Auf einen Felsen wird er mich erhöhen. Und ihr wisst ja, wer dieser Felsen ist, dieser Felsen des Heils. Der Fels, welcher mitfolgte schon im Alten Testament und der das Volk Israel begleitete. Jesus, unser Herr, der Felsen Israels. Im Vertrauen auf den Felsen Israels. So steht es in der ersten Staatsgründungsurkunde des Staates Israel, die 1948 unterzeichnet wurde. Im Vertrauen auf den Felsen Israels. Wir sind als Glieder des Leibes des Christus wirklich erhöht auf einem Felsen. Wir sind geborgen in der Hütte Gottes. Ja, wir sind sogar verborgen. Und das ist das, was Paulus in Kolosser 3 sagt. Wir sind verborgen zusammen mit dem Christus in Gott. Erst dann, wenn der Herr, wenn der Christus offenbar werden wird in Herrlichkeit, erst dann werden auch wir gemeinsam mit ihm offenbar werden, enthüllt werden im Zustande der Verherrlichung. Und bis dorthin ist unser Leben verborgen mit dem Christus in Gott. Jetzt versteht ihr das besser. Er wird mich bergen und er wird mich verbergen in dem Verborgenen seines Zeltes. Ich bin immer wieder beglückt, wie das Alte und das Neue Testament eine harmonische Einheit bilden. Und ihr werdet wohl bei mir kaum einen Dienst finden, wo ich nicht vom Alten Testament ausgehe. Es ist die Bibel der Apostel. Es war auch die Bibel eines Apostels Paulus. Das sollten wir nie vergessen, die wir uns auf Paulus stützen. Und dann Vers 6. Und nun wird mein Haupt erhöht sein über meine Feinde rings um mich her. Und Opfer des Jubelschalls will ich opfern in seinem Zelte. Ich will singen und Psalmen singen dem Jehova. Auch hier wird wieder in einer symbolisch-prophetischen Weise etwas deutlich von dem Messias. Mein Haupt, wer ist das denn? Das Haupt Davids. Das ist nicht sein Kopf, sondern das ist das Haupt im Himmel. Unser Haupt, Jesus Christus, das Haupt seines Leibes. Nun wird mein Haupt erhöht sein, das können wir sagen. Seit Christi Himmelfahrt und Thronerhöhung. Und das ist der Grund, dass wir die Feinde ringsum nicht mehr fürchten. Dass wir wissen, dass der Sieg in seiner Hand liegt und dass der Sieg ihm niemals genommen wird. Das ist auch der Grund dafür, dass wir bei aller Not und bei allem Weinen, bei aller Anfechtung und bei allem Leid Opfer des Jubelschalls bringen können in seinem Zelte. Bedenket bitte, es sind Opfer des Jubelschalls. In Hebräer 13 steht das Wort, dass es Gott wohlgefällig ist, wenn wir die Schlachtopfer der Lippen bringen. Das muss euch nicht glatt von den Lippen gehen, das Danksagen allezeit und für alles, sondern das gehört zu jenem wortgemäßen Gottesdienst der Darbringung des Leibes, also auch der Zunge, als eines Schlachtopfers. Schlachtopfer der Lippen. Da muss gestorben werden, wenn wir sagen, ja, Vater, ich danke dir auch für dieses Leid, das du mir zugefügt hast. Ich danke dir auch für diese Wunden, die du mir geschlagen hast. Und dann noch aus demselben Psalm 11 bis 14. Lehre mich, Jehova, deinen Weg, leite mich auf ebenem Pfade um meiner Feinde willen. Gib mich nicht preis der Gier meiner Bedränger, denn falsche Zeugen sind gegen mich aufgestanden und der da Gewalttat schnaubt. Wenn ich nicht geglaubt hätte, das Gute Jehovas zu schauen im Lande der Lebendigen. Punkt, Punkt, Punkt. Was soll das heißen? Dann wäre ich kaputt gegangen. Dann wäre ich abgewichen. Dann wäre ich geflohen. Dann wäre ich gestrandet. Dann wäre ich schon lange nicht mehr einer, der im Glauben steht. Wenn ich nicht geglaubt hätte, das Gute Jehovas zu schauen. Harre auf Jehova, sei stark und dein Herz fasse Mut und harre auf Jehova. Da braucht man gar nicht viel dazu zu sagen. Nur noch zur Ergänzung schlagen wir hinüber zu Psalm 32, wo auch etwas gesagt wird von diesem Rettungsjubel am Bergungsort, dort, wo wir uns sichern am Herzen des lebendigen Gottes. Psalm 32, 5 bis 8. Ich tat dir kund meine Sünde und habe meine Ungerechtigkeit nicht zugedeckt. Ich sagte, ich will Jehova meine Übertretungen bekennen. Und du hast vergeben die Ungerechtigkeit meiner Sünde. Sela, empor. Das ist eines der Worte, wo Gott mit einem doppelten Du angeredet wird. Achtet einmal darauf. Du hast vergeben die Ungerechtigkeit meiner Sünde. Deshalb wird jeder Fromme zu dir beten zur Zeit, wo du zu finden bist. Gewiss bei Flut großer Wasser, ihn werden sie nicht erreichen. Du bist ein Bergungsort für mich. Vor Bedrängnis behütest du mich. Du umgibst mich mit Rettungsjubel. Sela empor. Ich will dich unterweisen und dich lehren den Weg, den du wandeln sollst. Mein Auge auf dich richtend, will ich dir raten. Gott ist ein Bergungsort für die Glaubenden. Er behütet uns im Verborgenen seines Zeltes vor Bedrängnis. Er umgibt uns mit Rettungsjubel. So, die Einleitung hätten wir hinter uns. Und nun möchte ich aus den Zeugnissen des Alten Bundes etwas sagen über die Vorschattung des Bergungsortes, über jene Ori Miklat, das heißt über jene Zufluchtsstätte Israels, die ja ein wunderbares Bild und Vorbild sind für die Bergung, die wir am Herzen Gottes haben, die wir im Verborgenen seines Zeltes haben. Zufluchtsstätte. Ich weiß nun nicht, ob ihr Bescheid wisst über die Zusammenhänge, über das, was dort geschah, weshalb Israel solche Zufluchtsstätte gründen musste, die unter die Oberhoheit und unter die Kontrolle der drei levitischen Stämme gestellt wurden. Und weil ich mir dessen nicht so ganz bewusst bin, müssen wir schon einmal die Stellen dazu aufschlagen. Und als erste dieser Stellen über die Zufluchtsstätte schlagen wir auf 5. Mose 19, Vers 1 bis 13. Nun, ich hoffe, dass es euch nicht zu langweilig wird, wenn wir das jetzt einmal vorlesen. Aber denkt dran, auch unser großer Lehrmeister Paulus hat dem Timotheus geschrieben, halte an mit Vorlesen. Und so will ich jetzt auch anhalten mit Vorlesen. 5. Mose 19. Wenn Jehova, dein Gott, die Nationen ausrotten wird, deren Land Jehova, dein Gott, dir gibt, und du sie austreibst und in ihren Städten und in ihren Häusern wohnst, so sollst du dir drei Städte aussondern, inmitten deines Landes, das Jehova dein Gott dir gibt, es zu besitzen. Du sollst dir den Weg dahin zurichten und das Gebiet deines Landes, das Jehova dein Gott dir als Erbteil geben wird, in drei Teile teilen. Und das soll geschehen, damit jeder Totschläger dahin fliehe. Und dies ist die Angelegenheit mit dem Totschläger, der dahin fliehen soll, damit er am Leben bleibe. Wer seinen Nächsten unabsichtlich erschlägt und er hasste ihn vorher nicht, wie zum Beispiel, wenn jemand mit seinem Nächsten in den Wald geht, um Holz zu hauen und seine Hand holt aus mit der Axt, um das Holz abzuhauen, und das Eisen fährt vom Stiele und trifft seinen Nächsten, dass er stirbt, der soll in eine dieser Städte fliehen, damit er am Leben bleibe. Auf dass nicht der Bluträcher, weil sein Herz entbrannt ist, dem Totschläger nachsetze und ihn erreiche, weil der Weg lang ist und ihn totschlage, obwohl ihm kein Todesurteil gebührt, da er ihn vor dem nicht hasste. Darum gebiete ich dir und sage, drei Städte sollst du dir aussondern. Nun, solche Situationen gibt es ja auch heute noch. Zwei unserer Brüder in unserer Gemeinde, zwei dienende Brüder, noch jüngere Brüder, haben also auch Holz gemacht. Das wird ja heute wieder große Sitte für ihren Kamin oder was weiß ich. Und einer der Brüder hat sich eine Kettensäge besorgt mit einem ziemlich großen Schwert. Und der andere, na, ich will mal sagen, ist nicht gerade einer der größten Praktiker. Das ist so ein Typ, der bestellt sich einen Handwerker, wenn er einen Nagel in die Wand schlagen soll, nicht? Und wie die da am Sägen sind, eine ziemlich starke Buche, rutscht der eine der Brüder aus, es war wohl etwas feucht gewesen, und rutscht in die Kettensäge. Und die Kettensäge erwischt ihn hier so quer über die Backe. Der Herr aber hat es so gefügt, dass der Knochen nicht angetastet wurde, dass es also nur eine Fleischwunde gab, nur im Schädelknochen eine Verletzung. Und es ist alles gut wieder verheilt. Man bedenke, er wäre etwa mit dem Hals hineingefallen, mit der Schlagader oder ähnliche Dinge. Das kann passieren. So wie es hier geschildert wird mit der Axt. Nun gab es damals in Israel noch die Blutrache. durch die Verwandten. Und damit ein solcher versehentlicher Totschläger, der also niemals die Absicht gehabt hat, seinem Nächsten zu schaden, gesichert war, wurden diese Freistädte, diese Zufluchtsstädte hergerichtet in Israel. Drei Städte im eigentlichen Landesgebiet und drei Städte jenseits des Jordan. Insgesamt sechs Städte. Sechs ist ja auch die Zahl der menschlichen Schwachheit, aber auch der Sünde. Nun lasst mich weiterlesen, Vers 7. Darum gebiete ich dir und sage, drei Städte sollst du dir aussondern. Und wenn Jehova, dein Gott, deine Grenzen erweitert, so wie er deinen Vätern geschworen hat und dir das ganze Land gibt, welches er deinen Vätern zu geben verheißen hat, wenn du darauf achtest, dieses ganze Gebot zu tun, das ich dir heute gebiete, indem du Jehova, deinen Gott, liebst und auf seinen Wegen wandelst alle Tage, so sollst du dir zu diesen drei Städten noch drei weitere Städte hinzufügen, damit nicht unschuldiges Blut vergossen werde inmitten deines Landes, das Jehova, dein Gott, dir als Erbteil gibt und Blutschuld auf dir ruhe. Wenn aber ein Mann seinen Nächsten hasst und ihm auflauert und sich wider ihn erhebt und ihn totschlägt, sodass er stirbt, und er flieht in eine dieser Städte, so sollen die Ältesten seiner Stadt hinsenden und ihn von dannen holen lassen und ihn in die Hand des Bluträchers ausliefern, damit er sterbe. Dein Auge soll seiner nicht schonen, und du sollst das unschuldige Blut aus Israel hinwegschaffen, und es wird dir wohlgehen. Und wenn wir dies einmal neutestamentlich bedenken, da gibt es auch Sünde, die aus Schwachheit geschieht und aus Versehen. Und es gibt Sünde, die mit Vorbedacht und Absicht geschieht, in bewusster Planung. Wir haben hier diese beiden Typen des Totschlags. Das Neue Testament sagt zu beidem etwas. Erstens einmal die Schwachheitssünde. Die Schwachheitssünde derer, die Jesus lieben, die nichts anderes höher begehren, als ihm zu gleichen, als Jesus nachzufolgen, als ihm die Treue zu halten und die dennoch immer einmal wieder von der Schwachheit des Fleisches überwunden werden, die dann am Boden liegen, die sich schämen, die zu Jesus kommen und die sagen, ach Herr, wie habe ich dir wieder Schande bereitet? Das ist Schwachheitssünde, Sünde, die nicht mit Absicht geschieht. Dazu gibt es dieses feine Wort, das wir alle kennen, aus dem ersten Johannesbrief. 1. Johannes 1, von Vers 6 an. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, dann lügen wir und praktizieren nicht die Wahrheit und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber in dem Lichte wandeln, wie er in dem Lichte ist, dann haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von jeglicher Sünde. Nun könnte man meinen, aufgrund dieser Worte, es gebe eine christliche Vollkommenheit. Es gebe ein permanentes Wandeln im Licht. Es gebe Reinigung von der Sünde nur dann, wenn wir nicht in der Finsternis wandeln. Offensichtlich hat auch der Apostel Johannes um diese Missdeutung gewusst. Deshalb fügt er hinzu, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, dann betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, glaubwürdig und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Form der Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, dann machen wir Jesus zum Lügner. Und sein Wort ist nicht in uns. Meine Kinder, ich schreibe euch dieses,
damit ihr nicht sündiget. Wenn jedoch jemand gesündigt hat, wir haben einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten, und er ist die Sühnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Ja, da können wir sagen, Jesus ist der Zufluchtsort für jeden, der ohne Absicht, ohne Willen, ohne Willensentschluss, durch die Schwachheit des Fleisches überwältigt, gesündigt hat. Wir können uns bergen an ihm, den Fürsprecher, bei dem Vater, bei ihm, dem Parakleten. Dort sind wir geborgen, dort sind wir geschützt vor dem Bluträcher. Wer ist denn der Bluträcher, der uns töten will? Der Verkläger der Brüder, der sie Tag und Nacht verklagt vor unserem Gott. Der Mörder von Urbeginn. Ihr kennt ihn alle. Es ist der Feind Gottes. Und es kann geschehen, dass der lebendige Gott Gotteskinder, die bewusst und mit Absicht sündigen, in seine Hand ausliefert zum Verderben des Fleisches, damit der Geist gerettet werde am Tage des Herrn Jesus, wie bei jenem Blutschänder in Korinth. Aber die zweite Sünde, die Sünde mit Absicht, wir wollen dazu auch noch ein Gotteswort lesen aus dem Hebräerbrief, und wir wollen nicht gar zu voreilig sein zu sagen, der Hebräerbrief habe es in der Gemeinde des Leibes des Christus gar nichts zu tun und dieses Wort gelte uns nicht, sondern wir wollen uns die volle Warnung dieses Wortes vor Herzen führen. Hebräer 10, 26 bis 27. Ich möchte von Vers 24 an lesen. Lasst uns aufeinander Acht haben zur Anreizung, zur Liebe und zu guten Werken, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei etlichen schon Sitte und Gewohnheit geworden ist, sondern lasst uns einander ermuntern. Und das umso mehr, je mehr ihr den Tag, das ist der Tag der Wiederkunft Jesu, herannahen seht. Nun kommt das ernste Wort Gottes von dem, der mit Absicht und Bedacht sündigt, von dem Totschläger, für den es keinen Bergungsort gibt und der dem Bluträcher preisgegeben und ausgeliefert wird. Denn wenn wir mit Absicht sündigen, mit Willen, mit Planung und mit Vorbedacht, und wenn wir jede Warnung Gottes und seines Geistes einfach in den Wind schlagen. Wenn wir uns nicht züchtigen lassen von dem Vater, sondern ihm frech ins Angesicht hineinsündigen, wenn wir mit Willen und Absicht sündigen, mit Vorbedacht und Planung, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, so bleibt kein Schlachtopfer für Sünden mehr übrig, sondern nur noch ein gewisses, furchtvolles Erwarten des Gerichtes und der Eifer eines Feuers, das die Widersacher verschlingen wird. Wir wollen dieses ernste Wort Gottes hören und wir wollen es in unser Leben aufnehmen, in einer Zeit, wo auch in den Kreisen der Gemeinde immer mehr mit Frechheit gesündigt wird, mit Frechheit und Vorbedacht. Und man gar nichts mehr dabei findet, wo man Sünde nicht mehr Sünde nennt, wo man alles unter einem großen Sammelbegriff anordnet, nämlich Selbstverwirklichung des Menschen. Die große Parole auch der Pädagogik unserer Tage. Egal wie du dich verwirklichst, Hauptsache du verwirklichst dich. Selbstverwirklichung des Menschen nennt man so etwas. Der Herr Jesus würde jetzt fragen, habt ihr das alles verstanden? Das heißt, habt ihr in der rechten Weise kombiniert? Habt ihr das Gesetz von den Zufluchtsstätten in seiner beiderlei Bedeutung angewendet mit mir gemeinsam auf das Neue Testament? Unabsichtliche Sünde, Totschlag ohne Absicht, aus Versehen, der Bergungsort steht offen und Sünde mit Vorbedacht und Absicht, eine Übergabe an den Bluträcher. Nun wollen wir aber das Gesetz von den Ohren Miklat von den Zufluchtsstätten auch noch nach einer anderen Seite hin beschauen, prophetisch-symbolisch in Bezug auf Christus. Und ich warne euch, jetzt müsst ihr nochmal mit mir denken. 4. Mose 35, aber das ist ein überaus köstliches, prophetisches Vorbild für das Wirken Jesu Christi. 4. Mose 35. Dort wird auch davon gesprochen, wie wir es eben gelesen haben, von jenen zufälligen Totschlägern. Es wird dann noch erwähnt, dass dies mit einem Werkzeug geschehen könne, auch mit einem Stein, den jemand in der Hand führt, als Werkzeug, der ihm aus der Hand fliegt, auch mit einem hölzernen Werkzeug, das er in der Hand führt, Vers 18 und so weiter. Wenn dies ohne Absicht geschieht, dann steht der Zufluchtsort offen. Und nun möchte ich lesen von Vers 22 an. Wenn ihr aber von ungefähr, nicht aus Feindschaft, ihn, das heißt seinen Mitmenschen, gestoßen oder unabsichtlich irgendein Werkzeug auf ihn geworfen hat oder ohne es zu sehen, irgendeinen Stein, wodurch man sterben kann, auf ihn hat fallen lassen, dass er gestorben ist, er war ihm aber nicht Feind und suchte seinen Schaden nicht, so soll die Gemeinde zwischen dem Schläger und dem Bluträcher nach diesen Rechtssatzungen richten. Und die Gemeinde soll den Totschläger aus der Hand des Bluträchers erretten. Und die Gemeinde soll ihn in seine Zufluchtsstadt zurückbringen, wohin er geflohen ist. Und er soll darin bleiben bis zum Tode des hohen Priesters, den man mit dem heiligen Salböl gesalbt hat. Wenn aber der Totschläger über die Grenze seiner Zufluchtsstadt, wohin er geflohen ist, irgendwie hinausgeht, und der Bluträcher findet ihn außerhalb der Grenze seiner Zufluchtsstadt, und der Bluträcher tötet den Totschläger, so hat er keine Blutschuld. Wir sind in Christo, und es ist gefährlich, Christus zu verlassen. Wenn wir getrennt von ihm etwas tun wollen, dann geraten wir auf feindliches Territorium, und dann kann es sein, dass der Feind Gottes, der Bluträcher, uns wieder irgendwie ertappt und dass wir wieder unter seine Gesetzmäßigkeit fallen. In Christo sein ist der Bergungsort, in Christo wandeln. Deshalb sagt der Herr Jesus, getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Denn er soll in seiner Zufluchtsstadt bleiben bis zum Tode des Hohen Priesters. Und nach dem Tode des Hohen Priesters darf der Totschläger in das Land seines Eigentums zurückkehren. Er darf wieder in seine Stadt gehen, in seine Verwandtschaft, er darf wieder zu seiner Familie zurückkehren, er darf seine Ländereien wieder in Besitz nehmen, er darf wieder in sein Haus einziehen. Es beginnt für ihn die große Wiedererstattung und Wiederbringung dessen, was er verloren hat. Denn das war ja eine harte Sache. Alles verlassen müssen, womöglich sogar die eigene Familie. Und dann noch von Vers 32. Auch sollt ihr keine Sühne annehmen für den in seine Zufluchtsstadt Geflüchteten, dass er vor dem Tode des Priesters zurückkehre, um im Lande zu wohnen. Und ihr sollt das Land nicht entweihen, in welchem ihr seid, denn das Blut, das entweiht das Land. Oder im Hebräischen, das Blut des Unschuldigen macht das Land zum Heuchler. Das Blut macht das Land zum Heuchler. Und für das Land kann keine Sühnung getan werden. Oder dem Lande wird keine Lösung zuteil. Wegen des Blutes, das darin vergossen worden ist, außer durch das Blut dessen, der es vergossen hat. Dieses Land ist das Land Jehovas. Dieses Land ist heiliges Territorium. Dieses Land ist der Brückenkopf Jesu Christi des Felsens Israels, den er gebaut hat, in diesem Kosmos, der sonst den finsteren Mächten unterliegt. Es geht um die Weihe, um die Unschuld und Reinheit des Lagers Israels. Es geht um die Reinheit und die Wahrheit und die Unbescholtenheit des Landes Jehovas. Und du sollst nicht das Land verunreinigen, in welchem ihr wohnet, in dessen Mitte ich wohne. Denn ich, Jehova, wohne inmitten der Kinder Israel. So, bis hierhin. Aber da werdet ihr sagen, das ist doch eine merkwürdige Sache. Der Totschläger im Bergungsort in der Zufluchtsstadt, der musste also dort bleiben, um der Lebensgefahr zu entgehen und um dem Bluträcher zu entgehen, bis zum Tode des alten hohen Priesters. Und wenn ein neuer hoher Priester eingesetzt wurde in sein Amt, dann durfte er wieder zurückkehren in sein Eigentum und keiner durfte ihm ein Härchen krümmen. Was hat das denn zu tun mit dem alten hohen Priester und mit dem neuen hohen Priester? Besteht hier ein Zusammenhang? Ihr müsst euch, wenn ihr die Bibel lest, solche Fragen stellen. Nicht wahr? Wer von euch ein Angler ist, der weiß, da muss man vorne an die Angel einen schönen Köder hängen und für jede Fischart einen anderen Köder. Ich kenne mich da nicht so aus, aber es gibt wahre Spezialisten, die sich die Köder ja selber züchten. Und wenn ihr die Bibel lest, dann müsst ihr auch so einen Angelhaken haben, nämlich eine Fragehaltung, eine Fragestellung. Ihr bekommt keine Antworten aus der Heiligen Schrift, wenn ihr keine Fragestellung und keine Fragehaltung habt. Und nun wollen wir uns die Frage stellen, bitte, was hat das denn zu tun mit dem alten hohen Priester und mit dem neuen hohen Priester? Ich fand hier eine wunderbare Antwort bei einem jüdischen Ausleger der fünf Bücher Mose namens Goldberg, der ein Buch geschrieben hat, Die Wirklichkeit der Hebräer. Ein schwieriges Buch, aber ein kostbares Buch. Es ist für mich die beste Auslegung der fünf Bücher Mose, also der Tora, die es überhaupt gibt. Und er hat dort ein Kapitel, das Gesetz des Landes. Und ich möchte das einmal darlegen, was er zu dieser Stelle der Zufluchtsstätte sagt. Er sagt, es ist wie bei einem Vakuum. Ihr wisst ja, was ein Vakuum ist, nicht? Man braucht nur ein winziges Loch herzustellen und schon strömt die Luft in das Vakuum ein. Und ein solcher Totschlag ist nichts anderes als ein Loch im Vakuum.
Brückenkopf im alten Bund war das heilige Lager und im erweiterten Sinn das Land Jehovas, das unter ganz anderen Gesetzen stand als etwa Deutschland oder England oder Italien oder die USA oder was es geben mag. Es ist auch heute noch das Land Jehovas. Es ist nicht das Land Israel, sondern das Land Jehovas. Und Jerusalem ist nicht die Hauptstadt Israels, sondern es ist die Stadt des großen Königs, die Stadt des Messias. Und deshalb wird er über seinem Lande und über seiner Stadt wachen, Tag und Nacht. Nun sagt dieser Goldberg in seinem Kapitel das Ritual des Landes. Es gab hier eine Einbruchsstelle. Er stellt die Frage, selbst dann, wenn jemand ohne Absicht, weil ihm ein Werkzeug aus der Hand fiel, seinen Nächsten getötet hat, gab es hier wirklich keinen Schuldigen. Er sagt, im heiligen Lande, im heiligen Lager, in dessen Mitte der lebendige Gott wohnt, in der Schechina, in der Herrlichkeitswolke, darf auch ein solcher Zufall nicht geschehen. Wenn es geschieht, ist derjenige schuldig, der die Verantwortung hat für das Gelingen dessen, was Gott aufgebaut hat in seinem heiligen Lager. Und das ist der verantwortliche Leiter des heiligen Lagers und des kultischen Gottesdienstes Israels, nämlich der Kohen Gadol, der hohe Priester oder der Prophet. Tritt irgendwo im Lande ein solch todbringender Zufall ein, so ist das ein Zeichen, dass die praktische Durchführung der Heiligung Israels, der Heiligung des Landes und des heiligen Lagers irgendwo einen Fehler hat, der letzten Endes dem hohen Priester anzulasten ist. Und diesen Fehler kann der amtierende hohe Priester nur mit seinem Tode sühnen. Und wir wollen das einmal so sehen. All die kultischen Einrichtungen des Gesetzes sind Isolierungen gegenüber der Finsternis, sind Reinigungen und Einrichtungen
zur Ermöglichung der Innewohnung Jehovas im heiligen Lager in der Schechina, in der Feuer- und Herrlichkeitswolke. Werdet ihr sagen, was kann denn der hohe Priester dafür? Er wird verantwortlich gemacht. Merkt euch das bitte. Auch wenn er nicht eine direkte Schuld hat, er muss die Konsequenzen tragen. Und darum muss der Totschläger in der Zufluchtsstadt bleiben, bis zum Tode des alten hohen Priesters. Erst wenn ein kommender, neuer hoher Priester gesalbt wird, darf er frei ausgehen, beginnt die Zeit der Wiedererstattung und der Wiederbringung für ihn, wird diese seine belastende Frage ein für allemal geregelt. Nun möchte ich euch etwas sagen. Möchte euch nämlich sagen, sowohl der alte hohe Priester als auch der neue hohe Priester ist Jesus. Bitte erschreckt nicht. Es gibt keine zwei Christusse. Jesus ist einer. Und doch sagt auch einmal Paulus, ihr seid mit Christus gekreuzigt. Und ihr gehört nunmehr einem anderen Manne, dem, der aus Toten auferweckt ist. Zwei Seiten des Wirkens Christi. Ich möchte hier ganz kurz ausführen. Christus ist beides. Er ist der verantwortliche alte hohe Priester, der durch seinen Tod und durch sein Kreuz den ungeheuren Riss der Sünde sühnt, der durch die Schöpfung geht und der durch seinen Tod die Anormalität des Todes ein für allemal beseitigt. Der durch seinen Tod den zunichte macht, der die Autorität des Todes hat. Natürlich ist Christus nicht der Verursacher der Sünde. Natürlich ist Christus nicht derjenige, der das Böse erschaffen hat. Natürlich ist er nicht der, der die Finsternis bewirkt hat. Aber er übernimmt als der Schöpfer freiwillig alle Konsequenzen der Sünde, alle Konsequenzen der Finsternis, alle Konsequenzen des Bösen. Und mit seinem Tod am Kreuz wird diese schwebende Frage des Todes und der Sünde gelöst. Und nunmehr kann Jesus Christus in seine zweite Rolle eintreten, als der aus Toten Auferstandene, kann er jetzt auch der neue Hohepriester sein. Der neue Hohepriester, der es bewirkt, dass Befreiung, Lösung, Wiederherstellung und Wiederbringung erfolgt. Durch seinen Amtsantritt können wir frei ausgehen, können wir wieder zurückkehren zu dem, was Gott ursprünglich für Adam vorgesehen hat, zu jenem wunderbaren Königspriestertum des Menschen. Von der Auferstehung Christi an läuft die Wiederbringung des Alls. Und wir sind Erstlinge seiner Schöpfung, die bereits eine Frucht des neuen hohen Priesters sind. Nachdem der alte hohe Priester durch seinen Tod die schwebende Frage des Todes und der Sünde gelöst hat, können wir nun frei ausgehen und zurückkehren zu all den Segnungen und Würden, die Gott ursprünglich für den Menschen geplant hat, als er ihn erschuf in seinem Zählen, in seinem Bilde, in seinem Sohne. Ja, noch mehr, wir haben größere Herrlichkeit. Wir erleben nicht nur die Wiederherstellung dessen, was wir verloren haben, sondern wir empfangen mehr als das, was Gott für den Adam erdacht hat. Wir sind durch sein Blut, seinem Gott und Vater, zu Königen und Priestern gemacht. Der Flüchtling darf wieder zurückkehren zu dem, was er verlor, durch den Amtsantritt des Hohen Priesters. Und wann war der Amtsantritt des Hohen Priesters? In der Auferstehung? Und dann völlig in seiner Thronerhöhung. Da war das Werk Jesu Christi völlig vollbracht, völlig abgeschlossen und vollendet. Ich finde, das ist eine ganz wunderbare Vorschattung im Alten Testament, 4. Mose 35. Bedenkt das noch einmal. Der alte hohe Priester, der neue hohe Priester. Im Alten Testament zwei völlig verschiedene Gestalten. In Jesus Christus schließen sie sich zusammen zu einer Gestalt mit zwei verschiedenen Aufgaben.
Jesus, der alte Hohepriester, der Eintritt für jeden Schaden, jede Not, jede Finsternis, jede Sünde, alles Böse, das jemals in den Kosmos eingedrungen ist, der in den Riss tritt und der die Verantwortung für alles Böse freiwillig auf sich selbst nimmt. Der Kohen Gadol, sagt der Hebräer, der Hohepriester, wir haben einen solchen hohen Priester. Und Jesus, der neue hohe Priester, der die Freilassung und Lösung bewirkt, die Wiederherstellung und Wiedergutmachung, alles dessen, was geraubt wurde und uns zur Herrlichkeit führt. Nun möchte ich doch kurz wenigstens einmal die Zufluchtsstätte nennen. Und das soll dann der dritte Teil sein. Zwei Zufluchtsstätte waren dem Stamme der Leviten Gerson anvertraut, nämlich Golan und Kedesch in Galiläa. Zwei Zufluchtsstädte waren dem levitischen Stamme Kehat anvertraut, waren seiner Leitung und Verwaltung unterstellt, nämlich die Städte Hebron und Sichem. Und zwei Städte waren dem levitischen Stamm Merari unterstellt, nämlich Ramoth in Gilead und Bezer in der Wüste. Dreimal zwei Städte. Wir haben hier eine dreifache Gliederung nach den drei Levitenstämmen, Gerson, Kehat und Merari. Das erinnert uns an die neutestamentliche Dreiergliederung von den Kindern, von den Jünglingen und von den Vätern. So wie wir es aufgezeichnet finden in 1. Johannes 2, Vers 12, von den Kindern, wo es heißt, euch sind die Sünden vergeben um seines Namens willen. Sie haben den Vater grundsätzlich erkannt als den Lebensbringer. Im Geiste der Weisheit und des Verstandes ist Christus ihnen geworden zur Weisheit und der Gerechtigkeit. So dann sagt 1. Johannes 2 etwas von den jungen Männern. Jünglinge sagen wir heute nicht mehr gerne. Wenn ich unseren jungen Männern heute sage, du bist ein Jüngling, dann lachen die nur, nicht? Jünglingsverein, das gibt's heute nicht mehr. Junge Männer. Diese jungen Männer sind stark geworden durch das innewohnende Gotteswort. Deine Weisung ist im Inneren meines Herzens, hörten wir gestern Abend. Sie kämpfen mit dem Schwert des Geistes, mit dem Wort Gottes. Sie erleben Siege über den Bösen. Siege über den Satan, sie haben ein Überwinderleben. Im Geiste des Rates und der Kraft oder der Vollmacht ist Christus ihnen geworden zur Heiligung. Eine Heiligung, die sich betätigt in der Überwindung des Bösen. Und schließlich die letzte und dritte Gruppe und die wissenden Brüder unter euch sehen, dass ich das gleichzeitig zuordne dem Leuchter Israels. Das sind jetzt die Väter, zur Zeugung befähigte Väter, von denen wir leider nach dem Zeugnis des Apostels Paulus nur wenige haben. Sie haben den erkannt, der von Urbeginn ist, den Vater. Das heißt, sie stehen mit dem Vater im Allerheiligsten in einer innigen Gemeinschaft der Liebe und der Erkenntnis. Im Geiste der Erkenntnis und der Furcht Jehovas ist Christus ihnen geworden zur vollen Erlösung, zur vollen Freilösung. Und nun darf ich einmal diese sechs Levitenstämme, diese sechs Zufluchtsstädte, diesen drei Gruppen geistlichen Wachstums zuordnen. Der Stamm Gerson. Gerson heißt Gäste und Fremdlinge. Das ist wirklich etwas, was die Kinder im Glauben erlebt haben, die bisher Fremdlinge waren, fremd den Verheißungen Gottes, die nur Gäste waren, aber die durch die Barmherzigkeit Gottes, die sie erfahren haben, nun Mitbürger der Heiligen geworden sind, Hausgenossen Gottes. Wie haben sie dieses Wunder des Glaubens in ihrem Leben erfahren? Darauf weisen uns die Namensbedeutungen der zwei Zufluchtsstädte hin, die von Gerson verwaltet wurden. Golan in Basan, Golan heißt hinwegeilen, Basan der Schlaf. Und dann setzt das bitte einmal zusammen, dann habt ihr Die Kinder im Glauben sind solche, die hinweggeeilt sind aus dem Schlaf, aus dem Todesschlaf. Epheser 5, 14. Wache auf, der du schläfst, und stehe auf aus Toten, so wird dich der Christus erleuchten. So wie man es weiter sang in der Urchristenheit, der zweite Vers des Liedes lautete: Ehe der Morgenstern gezeugt vor dem Luzifer, lebenspendend mit eigenen Strahlen. Wache auf, der du schläfst. Golan in Basan, hinwegeilen aus dem Schlaf. Und der zweite Zufluchtsort der Gäste und Fremdlinge, die nun Kinder im Glauben geworden sind, Kedesh in Galiläa. Kedesh, der heilige Ort in Galiläa. Wo anders ist dieser heilige Zufluchtsort als bei dem Galiläer Jesus, bei dem Nazarener? Und es gibt ein Wort im Neuen Testament, das wünschte ich, könnte gesprochen werden über meinem Leben, wenn es einmal abgeschlossen ist. Und ich würde es zu gerne, wenn das einmal so weit ist, ich fühle mich noch nicht so weit, als Text wählen bei meinem Heimgang. Es ist das Wort der Magd im Blick auf den Petrus. Dieser war auch bei dem Jesus von Nazareth. Das ist wunderbar, wie das über uns gesprochen werden könnte. Das ist genug. Kedesh, heiliger Ort bei dem Galiläer, Zufluchtsort in Galiläa. Die zweite Gruppe, die Gruppe der jungen Männer, die stark sind aufgrund des Wortes Gottes, die das Schwert des Wortes Gottes gebrauchen und den Bösewicht besiegen. Diese beiden Städte wurden verwaltet von dem Stamme Kehat. Kehat, die Versammlung. Jetzt geht es um die Gemeinde des lebendigen Gottes, in die sich die jungen Männer eingliedern lassen. Wenn wir gewachsen sind im Glauben, bekennen wir uns zur Gemeinde. Und zwar nicht nur als solche, die immer wieder nur Genuss haben wollen. Die beiden Zufluchtsstädte heißen Hebron, Gemeinschaft, und Sichem, Schulterlast. In der Versammlung Gottes haben wir Gemeinschaft, weil wir im Lichte wandeln und haben Gemeinschaft miteinander. Und in der Versammlung Gottes sind wir bereit, das zu verwirklichen, was der Name Sichem sagt, Schulterlast zu tragen. Der Stamm Kehat hatte keinen Wagen zum Transport des Heiligtums, sondern er trug die heiligen Geräte auf den Schultern. Nicht wahr? Nicht nur Gemeinschaft im Sinne des Profitierens, im Sinne des sich bedienen Lassens, im Sinne des Genusses, der geistlichen Genusssucht, sondern auch Gemeinschaft, Versammlung im Sinne von Sichem, Schulterlast, Schulterlast tragen. Und die dritte Gruppe. Ein Wort über die Väter des Glaubens, die höchste Reifestufe. Der Stamm der Leviten heißt Merari, Bitterkeit, Traurigkeit, Myrrhe. Das Bild des Leidens. Und ihr werdet euch nicht wundern, dass bei dieser höchsten Reifestufe das Leid angesprochen wird. Nirgendwo kann ein Mensch so sehr ausreifen unter der Führung des Heiligen Geistes, als wenn diese Myrrhe des Leidens in seinem Leben ist. Denn diese Myrrhe des Leidens, die selbst ausgeflossene Myrrhe, war Bestandteil des heiligen Salböls. Und dann die beiden Zufluchtsstädte, wunderbar. Ramoth in Gilead. Ramoth, Höhe, Gilead, Zeugnis. Höhe des Zeugnisses. Höhe des Zeugnisses. Bei den Vätern, die im Leiden stehen, in der Dunkelheit des Allerheiligsten. Wann hatte denn unser Lehrmeister Paulus die Höhe seines Zeugnisses erreicht? Als der Gefangene Jesu Christi. Epheser 3, schaut hinein. Da hatte er die Höhe des Zeugnisses, eine gewaltige Fülle Offenbarung
die er als der Wortvollender empfing. Und der zweite Zufluchtsort unter dem Zeichen der Bitterkeit und Traurigkeit und der Myrrhe, Bezer in der Wüste. Bezer kann bedeuten Gold oder Silbererz. Es kann aber auch bedeuten nach dem Hebräischen Festungsturm. In der Wüste. In der Wüste geschieht die große Gottesoffenbarung. Dies war bei allen großen Männern Gottes so. In der Wüste der Einsamkeit geschieht die große Gottesoffenbarung. Da steht der Festungsturm, zu dem wir uns fliehen können. Und so möchte ich schließen mit dem Wort aus Sprüche 18,10. Wieder ein Wort von dem Schem, von dem Namen Jehova, von dem wir gestern schon gesprochen hatten. Siehe, ich komme im Namen Jehova. Sprüche 18,10. Der Name Jehova. Nicht der Name Jehovas, ein Genitiv, sondern der Schem Yahweh, der Name Jehova, der Jehova-Name, ist ein starker Turm. Der Gerechte läuft dorthin und ist in Sicherheit. Und da haben wir wieder in wunderbarer Weise die Zufluchtsstadt. Die Zufluchtsstadt seines Namens. Festungsturm in der Wüste und Zufluchtsstadt. Sind auch wir solche Gerechten? Dann sind wir daran zu erkennen, dass wir immer wieder dorthin laufen. Der Name Jehova ist ein starker Turm, ist ein Festungsturm in der Wüste. Der Gerechte läuft dorthin und ist geborgen und ist in Sicherheit. Gott sei Dank, dass es eine solche Zuflucht für uns gibt, eine solche Bergung in dem lebendigen Gott. Amen.